Wieder an unserem angestammten Platz. Sie fühlen sich auch viel wohler hier im Magnus-Hörsaal. Die Tradition dieses Hörsaals überwältigt Sie, ich weiß. Gut. Wir haben heute nicht so ein ganz umfangreiches Thema, aber eine gute Stunde werden wir auf jeden Fall brauchen. Und das Thema heute sind Kommandosprachen und so ein klein bisschen natürlich sprachliche Interaktion. Aber bevor ich so richtig damit anfange, und noch viel schlimmer wäre es, wenn ich es vergessen würde, nächste Woche, Donnerstag, ist keine Vorlesung mehr, steht auch schon in der Lernplattform, hoffe ich zumindest. Und wir würden uns dann wiedersehen im neuen Jahr. Was für mich ganz schlimm wäre, wäre, wenn ich Ihnen nicht frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr gewünscht hätte. Darum jetzt schon mal vorab. Ich glaube, die letzte Folie sagt auch so etwas Ähnliches. Also es ist schwer zu vergessen, aber man weiß ja nie, was dann so passiert. Und Sie müssen keine Angst haben, wir haben auch noch genug Zeit. Weil diese Vorlesung ist eigentlich so konzipiert, dass der Schwerpunkt auf den Übungen liegt. Aber wir wollen uns heute mit einem ja scheinbar langweiligen Thema beschäftigen, Kommandosprachen-Interface. Das haben Sie alle wahrscheinlich irgendwann mal in der elementaren Programmierausbildung gemacht. Und dann nie wieder. Ganz schnell alles vergessen wieder. Wir wollen es uns heute mal ein bisschen genauer anschauen nach einem kleinen Rückblick. Wir haben uns beschäftigt mit Menüs. Hier so ein ganz klassisches Menü, Dropdown-Menü mit Erweiterungen nach rechts, so wie wir es von Microsoft, von Apple im Kontext der WIMP-Interfaces, des Windows-Icons-Menüs, namensgebend, und Pointing Devices kennen. Da gibt es auch ein bisschen ausgefeiltere Optionen. Ich hoffe, Sie erinnern sich daran. Hier diese kreisförmigen Diagramme, Pie-Menüs, aber werden verhältnismäßig selten benutzt. Sehr schnell in Not können Sie kommen, wenn Sie sehr viele Menü-Items haben, die in irgendeiner Form unterzubringen. Fisheye-Menüs sind eine der Möglichkeiten, Slider, Alpha-Slider, Combo-Boxen, das hatten wir alles besprochen, sind Alternativen dann. Auf jeden Fall brauchen Sie da eine vernünftige Lösung für und im Endeffekt werden Sie das benutzen, was Ihr User-Interface-Builder Ihnen anbietet. That's it. Regeln zum Menü-Layout. Und da werden wir nachher gleich noch ein bisschen das erweitern, ist schlicht und einfach Folgendes. Immer verwende als erste Wahl aufgabenspezifische Semantik und Strukturierung der Menüs. Die Aufgabe, die Sie für den User anbieten, zu lösen, ihn zu unterstützen, ist das Maßgebliche. Bevorzugen Sie breite, flache Menüs vor schmalen und tiefen Menüs. Tiefen Menüs heißt, Sie müssen für jede Tiefe ja einmal klicken. Da sollten Sie sich auf jeden Fall vor drei oder viermal sollten Sie zurückschauen. Gut ist eher zweimal, also ein Hauptmenü und ein Untermenü, dann ein Dropdown und einmal nach rechts raus. Visualisieren Sie immer die Position. Also was haben Sie vorher geklickt, muss man deutlich sehen. Macht in der Regel der User Interface Builder aber für Sie. Verwende kurze Begriffe für Kategorien und für Items, für Einträge. Da werden wir heute noch mal drüber sprechen. Das ist nämlich alles andere, das kann ich so daher sagen, ist ja ganz einfach, versteht ja jeder, ja. Ist aber im Einzelfall richtig schwer. Und Konsistenz, Grammatik, Layout, Terminologie werden wir heute auch noch mal drüber sprechen. Das ist sehr, sehr wichtig. Bevor wir aber dahin kommen, betrachten wir jetzt nochmal die Kommandosprachen. Und die kennen Sie tatsächlich alle. Die Befehle, die Kommandos, Commands, werden als Text mit der Tastatur eingegeben. Und die Systemantwort ist auch Text. Und der wird auf dem Bildschirm ausgegeben. Und historisch ist das schlicht und einfach die erste ursprüngliche Form der Interaktion Mensch-Maschine. Wenn wir jetzt mal die Lochkarteninteraktion und diesen ganzen Friemel da weglassen. Ja. Also wo der Mensch direkt mit der Maschine interagiert hat, war das die ursprüngliche Form. Bei den ersten großen Rechnern hatte dann leider nur der Operateur Zugriff auf diese Art und die Interaktion wurde mit einer Teletype gemacht. Teletype ist nichts anderes als ein Fernschreiber. So, boing. So die Interaktion. Und wie gesagt, ganz ursprünglich eine Teletype oder zwei Teletypes an einem Rechner. Und dann irgendwann wurde das den Usern zugänglich gemacht. Aber die Interaktion war eine zumindest logische Zeile Input. Ja, Backslash oft als Fortsetzungszeichen für eine logische Zeile. Und dann ein oder zwei oder drei Zeilen Output als Text. Alles, was mit so einer Teletype, mit so einem Fernschreiber, Sie kennen gar keinen Fernschreiber mehr, aber gut, geht, konnten Sie da eben auch mitmachen. Gut, bis heute hat sich diese Interaktion so in, oder diese Art zu befehlen, was zu machen ist, in Programmiersprachen, in Shell-Sprachen, in Skriptsprachen allgemein in dieser Form so erhalten. Es war schon eine kleine, wenn auch klitzekleine Revolution, als man von dieser Einzeiligkeit wegging, ja, und sagte, wir können auch den Fullscreen beschreiben. Und wir geben jedes Mal einen vollen Screen aus. Also wir gehen von der zeilenweise Ausgabe weg, löschen immer den ganzen Screen und geben ihn wieder komplett aus. Wenn ich dann noch diese kleinen Pfeiltasten habe, mit denen Sie heute ja auch den Cursor bediene und den Cursor bedienen kann, dann kann ich Elemente auf diesem Fullscreen markieren. Und dann kann ich Return drücken und dann wird er ausgeführt. Findet er jetzt gar nicht spannend. Er schmunzelt ein bisschen bedächtig, ist auch in Ordnung. Aber das war so. Und der Schlüssel dazu war dieses Terminal, das Sie da abgebildet sehen. Dieses legendäre VT100. Entwickelt für den Timesharing-Betrieb an einem Rechner saßen dann 8, 10, 16, 20 Terminals. Rechenleistung war teuer, Speicherleistung auch und dann hat man eben mehrere Terminals an diesen Computer angeschlossen und die Bedienung, und das schauen wir uns jetzt um Gottes Willen nicht an, erfolgte dann in erster Form mit den ASCII-Steuerzeichen, die ersten 32 Zeichen des ASCII-Codes, aber dann vor allen Dingen mit sogenannten Escape-Sequenzen. Und maßgebend für diese Escape-Sequenzen war dieses VT100. Hat jeder nachgebaut und hat damit seinen Kram gesteuert. Interessant ist eben, was ich eben schon erzählt habe, dass da auch Menüs mit realisierbar waren. Dadurch, dass man den Cursor bewegen konnte, konnte man den dann auf diesem Bildschirm hin und her bewegen. Und war eine Form der Bedienung. Aber wäre das Ende der Kletterstange, würden wir heute nicht sitzen. Es kamen dann die grafischen Interfaces und zu den grafischen Interfaces gehörten dann auch die Windows. Dieses zweite namengebende Element für WIMP-Interfaces. Technisch von der Hardware her, einher ging das mit Raster-Displays. Ja? Und das war so ab 1980 in etwa. Es gab zwar pilotmäßig in der Forschung, gab es natürlich Vortypen, so ab 75, aber als kommerzielles Produkt gab es das ab 1980. Sind auch Start-up-Firmen mit bekannt geworden. Der Perk, zum Beispiel PE. Da hat irgendwer wahnsinnig investiert. Also ich kann das eigentlich gar nicht glauben. Also der Perk von der Firma Three Rivers in den USA war eine solche Start-up-Firma. Die hatten dann auch noch was ganz Innovatives gemacht. Die hatten nämlich einen normalen Bildschirm hochkant hingestellt. Klar, worum ging es da? Um Bürosysteme. Das war auch von Renk Xerox, werden wir noch als maßgebend sagen, aber war auch die Zielbranche. Na ja, klar, man wollte eben den Bürobereich damit automatisieren und dachte sich, naja, wenn das so ähnliche Form hat wie ein DIN A4-Blatt oder amerikanische Format, dann ist das schon besser. Ja. Gut. Das war das. Wurde sofort angenommen, insbesondere von den Systemadministratoren. Und die haben gesagt, wunderbar, jetzt kann ich mehrere Maschinen gleich in einem Blick haben. Ich kann für Remote-Maschinen, und das kam alles gleichzeitig, auch das Internet. Ja, ich kann für Remote-Maschinen, kann ich jetzt eine eigene Shell aufmachen. Eine eigene Shell, heißt ja Schale. Ja, kann dann mehrere, entweder Tasks überwachen oder ich kann mehrere Rechner überwachen. Das war ja initial die große Idee auch fürs Internet. Okay. Am Interface selbst hat sich nichts geändert. Das war genauso rudimentär. Textausgabe, Prompt, Texteingabe. Textausgabe, Prompt, Texteingabe. Nur, dass diese Fenstermetapher dazu kam. Hier steht 85. Gut, also das hätte ich vielleicht ändern sollen. Ab 1980 gab es das schon. Und das gibt es bis heute. So ein richtig gestandener Systemadministrator verteufelt GUIs. Braucht er nicht. Ja? Er hackt dann direkt auf Unix rum, auf Windows rum. DOS ist hier noch alt. Wir sprechen noch über Microsoft. Heute auf der PowerShell. Auch nicht viel besser. Oder er hackt direkt auf dem Cisco-Router rum. Oder spricht so wie andere Leute Deutsch. Eben SQL, auch das gibt es. Die können das einfach. Die haben das gelernt, das war ein erheblicher Aufwand. Ja, und wenn man es erstmal richtig kann und täglich benutzt, funktioniert das auch prima. Kommt man mit den Kommandosprachen hin. Also verteufelt die Leute nicht, sagt nur, für gelegentliche Nutzer ist das halt schwierig. Okay? Denn der Vorteil dieser Command-Line-Interfaces ist schlicht und einfach, dass man einen sehr, sehr großen Kommandoumfang damit haben kann, also was großen Menüs entsprechen würde. Und dass damit die Ausdrucksfähigkeit der Sprache sehr, sehr mächtig wäre. Weil man kann natürlich auch alle möglichen Konstrukte da einführen, steuernde Konstrukte, die wir aus Programmiersprachen kennen, wie Schleifen, wie Unterprogramme, sage ich mal, oder Unterskripte, also Aufrufen von selbstformulierten Skripten und so weiter. Ob die jetzt BAT-Dateien heißen oder Skripts oder was, ist vollkommen egal. Ist ja immer derselbe Mechanismus. Und ich kann das dann sogar für mich schreiben und ich kann das mit Parametern versehen. Wunderbar. Meistens ist die Syntax sehr, sehr einfach, zumindest auch verglichen noch mit Programmiersprachen, auf Skript, also auf der Shell-Ebene. Okay. Aber, achso, weitere Vorteile, da habe ich sogar zwei Seiten zu. Flexibilität, der Benutzer kann jederzeit, wie es hier steht, einen beliebigen Befehl eingeben. Das ist so eine Metapher, also nicht mehrere Befehle auf einmal, also abhängig einen Zustand der Maschine einleiten, des Programms einleiten, sondern möglichst immer jeden Befehl zu jeder Zeit zulassen. Es geht nicht immer, aber oft. Wenn die Command Language gut entworfen ist, ist es auch sehr effizient. Schonender Umgang mit Bildschirmplatz, da lächeln Sie vielleicht drüber, aber das ist natürlich auch heute noch eine echte Herausforderung, gerade im Zeitalter der Smartphones und Handys haben Sie halt nicht so viel Platz. Auch wenn die sich übertrumpfen mit ihren Pixelauflösungen, da werden sie ruckzuck mit aufhören, weil es kann eh keiner mehr unterscheiden. Es geht denen dann genauso wie mir mit diesem Display, dass ich nur noch die Hälfte der Auflösung anzeigen mag, weil sonst sehe ich nur noch Pixelgritzel. Also muss ich abzählen, in wievielten Menüpunkt ich anklicken muss, obwohl ich des Lesens fähig bin. Ja? Aber in der Größe kann ich es halt nicht mehr. Und was früher eben auch durchaus wichtig war, war geringer Bandbreitenbedarf. Also wenn ich Remote-Maschine machte, wenn ich übers Internet irgendwas ausrechnete, das ist doch gar nicht so lange her, dass 64 Kilobit die maximale Übertragungsrate war. Ja? Was nicht sehr viel ist. Dann war das durchaus ein schonender Umgang damit. Also irgendwelche 1001 Icons übertragen war sowieso nicht. Gut. Wie das so ist, überall wo viel Licht ist, gibt es auch Schatten. Die Schwierigkeit der Erlernbarkeit, und die Erlernbarkeit ist immer ein Aspekt, den Sie beachten müssen, die spricht natürlich eindeutig dagegen. Überhaupt keine Frage. Das zweite ist, gelegentliches Nutzen kommt mit so einem Interface quasi nicht in Frage. Denn nach 3 Monaten haben Sie es sicher wieder vergessen. Sie haben noch so ein leichtes Fähnlein da. Da war noch dieses oder jenes, aber sehr, sehr schwierig. Gut, Schreibmaschinenfähigkeiten kann man nicht von jedem User verlangen, aber doch von vielen. Ist aber leider fehleranfällig. Ja, dieses kennen wir ja alle von entsprechenden Programmierkursen, wo immer wieder korrigiert wird, weil schlicht und einfach falsch getippt wurde. Ich habe es jetzt verulgt. Aber diese kleine Firma Microsoft war sich irgendwann klar darüber, dass sie keinen Server mehr verkaufen konnten, wenn sie nicht eine neue Skriptsprache angeboten hatten. Das alte DOS war total überholt. Ja, ging nicht mehr. Microsoft hat gedacht, naja, ich bin ja stark, habe viel Geld, dann mache ich einfach was Neues und untersuche das, lass viele Leute darauf arbeiten, nenne es dann PowerShell, ist ja auch was. Und sie investierten sehr, sehr, sehr viel Geld. Und das Ergebnis war, ja, ganz, ganz nah an der Unix-Shell gelandet. Also sehr, sehr nah. Pipe-Symbol, genau dasselbe wie bei Unix üblich. Also jeder, der das bedienen kann und sich ein bisschen bemüht, kann auch von Unix umsteigen auf die PowerShell. Keine Schwierigkeit mehr. Toll. Viel Geld ausgegeben, könnte man jetzt sagen, wenig erreicht. Stimmt aber nur bedingt. Denn Bekanntheit irgendwelcher Konstrukte und Konzepte kommt immer vor Schönheit oder Innovation oder irgendwas. Ja, und das haben sie lange ausgemessen und getan. Gut, Sie sollten das vielleicht durchaus mal nachlesen. Die Story ist interessant, wie so eine große Firma das macht. Für Sie jetzt auch, nicht nur Microsoft hatte sich den Gedanken gemacht, Sie kommen irgendwann in die Not, mal ein einfaches Kommandosprachen-Interface machen zu müssen. Und selbst wenn Sie nur Ihren Usern anbieten wollen, hier könnt ihr eine Batch-Datei oder ein kleines Makro schreiben, dann muss die Sprache ja sauber sein, sonst geht es nicht. Also kommen Sie ruckzuck in die Position, ein Sprachdesigner zu werden für eine Kommandosprache. Ja, also jetzt keine Programmiersprache, das ist nochmal ein bisschen anderes Niveau, aber zumindest für eine Kommandosprache. Und die Frage ist, wie macht man das geschickt? Erster Punkt immer, identifizieren Sie genau die Tasks, die Sie repräsentiert haben wollen. Das klingt auch so trivial, ist aber nicht trivial. Und das Zweite, identifizieren Sie die Objekte, die Sie ansprechen müssen. Ja, können Dateien sein, whatever. Okay. Im ersten Entwurf werden Sie typischerweise zu viele Aktionen und zu viele Objekte haben, also nicht geeignet, klassifiziert und dergleichen. Das ist ganz typisch. Das können Sie können natürlich dafür eine Sprache machen, ist klar, aber sollten Sie nicht tun, sondern da sollten Sie dann anfangen zu reduzieren. Sie sollten auch daran denken, je mehr Kommandos Sie haben, umso mehr Code schreiben Sie. Seien Sie an der Stelle faul. Ja, sagen Sie, je weniger Kommandos ich habe, umso weniger Code muss ich schreiben und das ist gut. Okay. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn Sie es so restriktiv machen, dass der andere wirklich 3 Jahre Lehrgang braucht, um das zu verstehen, macht das auch keinen Sinn. Das heißt, schon da müssen Sie einen vernünftigen Kompromiss finden und das ist nicht trivial. Aber es geht. Also interessant, heute sehen Sie das ja gar nicht mehr. Ja? Aber früher auf dem Floor, also in den Börsen, da wurde tatsächlich so verkauft mit Handzeichen, weil die haben ja auch alle geredet gleichzeitig. Ja? Und wenn sie jetzt Kaufabschlüsse untereinander machen wollten, mussten sie das ja signalisieren. Ne? Das war standardisiert und das hat man halt so gemacht. Hat verrückterweise funktioniert. Also es ist auch nicht vollständig hier. Okay. Aber man kann eben mit sehr reduzierten Symbolen durchaus ja, Geschäfte abschließen oder mächtige Kommandos abgeben. Und wenn Sie das machen, dann gibt es so ein paar Linguisten, die schreiben immer so schöne Sachen auf. Wie soll es sein? Es soll präzise sein, es soll kompakt sein, es soll einfach sein, es soll leicht zu erlernen sein und gut zu memorieren, also zu erinnern. Also eigentlich ganz einfach. Okay. Noch ein Hinweis dann. Ja, wenn Sie sich Begriffe auswählen, wir werden gleich darüber nachdenken, dann denken Sie auch immer daran, wann können normale Menschen das wirklich sich merken. Und da gibt es immer diesen Merksatz Farbenpracht. Ja? Es darf durchaus was Fantastisches sein, alle Sinne einsetzen, ja, also Lautmalerei ist erlaubt, gerade in Kommandosprachen. Die Reihenfolge und Ordnung, das Belegen mit Zahlen und Bildern, also das können Sie als Mnemotechnik benutzen, wenn Sie wollen. Bewegung, auch Videos einsetzen, Erotik, Sex sells, wissen nicht nur die Marketingleute, sondern funktioniert allgemein. Also nicht, wenn Sie ein rein erotisches Alphabet machen, das nicht. Aber ein oder zwei Begriffe da drin, interessanterweise, ob Sie es glauben oder nicht, es funktioniert, daran erinnern sich die Leute. Und nicht nur die jungen Herrlichkeiten, auch das ist sicher. Ja? Zahlen benutzen, positive Vorstellungen, nichts Negatives als Kommando. Reichtum an Farben vor allen Dingen, Assoziationen, Codes, Humor. Ich weiß nicht, wie oft ich die Zahl 42 malträtiert habe schon. Es ist ja, ja, also ich meine das humorvoll. Oder eben tiefere Eindrücke. Aber alles das sind, könnte man jetzt Beispiele für machen, nutzt uns alles nicht. Aber wenn Sie mal nach Begriffen suchen, die Sie benutzen könnten, immer erst an das Anwendungsgebiet und an da benutzte Begrifflichkeiten denken. Aber wenn Sie frei sind, denken Sie daran, dass es andere Leute gibt, die sich das merken müssen. Okay. Gut. Also als erstes steht der Anwendungskontext und die Bedeutung da. Bequeme Anwendbarkeit sollte natürlich gegeben sein. Kompatibilität mit existierenden Notationen und Gebräuchen. Es sollte für Novizen wie für Experten geeignet sein. Es sollte mächtig sein in der Ausdrucksfähigkeit und vielleicht auch ein bisschen hübsch, aber egal. Nehmen wir mal an, Sie haben so etwas entwickelt. Gut, dann ist es eine Methode zu sagen, was ich Ihnen eben nahegelegt habe. Ich habe genau folgendes Diagramm. Das ist CL Input. Das geht über in Output und das geht wieder rüber in Input. Kommt wieder ein Prompt und Sie können wieder was eingeben. Und was anderes gibt es nicht. Es gibt keine Zustände in meinem Interface. Sie können zu jeder Zeit jedes Kommando eingeben. Es ist ein bisschen naiv zu glauben, dass Sie immer damit auskommen. Sie werden dann irgendwie sagen, okay, entweder muss ich dann zu viele Optionen machen oder Parameter in einem Kommando. Vielleicht ist das auch nicht so geschickt. Überlege ich mir mal, was ich noch machen kann. Und dann kommen Sie ganz leicht dazu, dass Sie irgendwie so ein Zustandsübergangsdiagramm für Ihre Sprache zeichnen können und müssen. Dass Sie eben Zustände haben, dass Sie von einem Zustand in einen nächsten Zustand gehen und dass Sie dann da meinetwegen den zweiten Parameter eingeben und so weiter und so weiter. Obwohl das wäre zu bevorzugen, wenn es geht, weil da müssen Sie dann genau wissen, in welchem Zustand Sie sind und so weiter. Aber es ist durchaus möglich, dass Sie in einen relativ komplexen Dialog kommen. Überlegen Sie sich, Sie sollen jetzt nicht mit einem grafischen Interface eine Fahrkarte für den RMV verkaufen. Ja. Ich gebe Ihnen ein Kommando Buy Ticket und jetzt zählen Sie mal die Parameter auf, was Sie da alles angeben müssen, welche Varianten Sie da wollen und so weiter. Und ruckzuck sind Sie bei diesem einfachen Problem, was der RMV nicht gelöst hat, die Bahn nicht gelöst und so weiter, aber wo Sie ruckzuck ein Interface haben, wo Sie Zustände haben. Ja, okay. Und dann immer. Und wenn ich sage immer, dann meine ich immer ein Zustandsübergangsdiagramm zeichnen. Warum? Weil genau da sehen Sie dann, Wenn Sie das durchspielen anhand diesem Diagramm, was kommt als nächstes? Was fehlt? Unvollständigkeit von Begriffen. Sie sehen, Sie können zu einem Knoten hinspringen und eigentlich nur mit einem kompletten Reset wieder zurück und so weiter und so weiter. Sie können wirklich die Defizite grafisch sehen. Nie vergessen. Also so ein Transitionsdiagramm zu malen, und es gibt da auch elektronische Unterstützung, aber weil so kompliziert soll es sowieso nicht sein, überlegen Sie sich, der User vorm Bildschirm muss das ja auch im Kopf haben. Ja. Also so ein komplexes Diagramm ist schon eigentlich schon viel zu schwierig. So. Haben Sie jetzt so eine Liste von Interface-Aktionen und Objekten, dann können Sie sich überlegen, wie entwickle ich denn eine Low-Level-Interface-Syntax. Aufpassen. Es kann leicht vorkommen, dass Sie wirklich destruktive Befehle haben. Das meint, die zerstören in irgendeiner Form Ihre Datenstrukturen. Zum Beispiel lösche irgendwas. Und lösche irgendwas geht eigentlich von der Logik her gar nicht so einfach, ohne erstmal ein anderes Objekt gelöscht zu haben und so weiter und so weiter. Da können ganz ruckzuck relativ komplexe Bedingungen entstehen. Wichtig für Sie, es gibt kein User-Interface, das Sie entwickeln, wo es nicht einen Undo-Mechanismus gibt. Den gibt es immer und der funktioniert auch immer. Bad News für Sie oder Good News für Ihren Job, oft ist es gerade, um diesen Undo-Mechanismus zu realisieren, geh zurück und dann geh noch einen zurück und geh noch einen zurück. Da schreiben Sie den meisten Code für. Weil Sie müssen sich das merken, Sie müssen Sachen restaurieren dann und so weiter. Und überlegen Sie sich, Sie arbeiten auf einer vergleichsweise großen Datenbank mit durchaus komplexen Interaktionen. Die Datenbank meldet Ihnen, Operation kann ich nicht ausführen, Sie transformieren das vernünftig für den User. Und was soll er jetzt machen? Wenn er vorher schon zwei Schritte gemacht hat, in diese Richtung, in dieser Lösungsstrategie. Sie brauchen einen Undo-Mechanismus. Okay. Wir kommen gleich nochmal auf die Fehlermeldungen, das ist nämlich auch ziemlich wichtig. Shortcuts für die Experten ist, wenn Sie, was weiß ich, Abkürzungen, aber da, wir kommen auf die Wortwahl, kommen wir gleich noch. Führen Sie auch, wenn eben möglich, wenn Sie schon mal eine Kommandosprache entwickeln, immer Makros ein. Dass Sie sagen, okay, man kann Kommandos zusammenfassen, mehrere, man kann Makros parametrisieren und das wird entsprechend auch weitergegeben. Gut. Welche Arten von Kommandos müssen wir dann unterscheiden? Das Beste ist, sind die einfachen Kommandos, die schlicht und einfach überhaupt keine Parameter haben. Das ist End, Finish oder bei irgendeinem Spielchen wie so ein Dungeon, Look, Go, Move und so weiter. Diese ganz einfachen Befehle, da weiß man genau, einmal geht es nach vorne, einmal gibt er mir die Umgebung aus und so weiter und so weiter. Klar, das ist einfach, das kann ich dann in der Regel auch einfach umsetzen. Problem ist nur, mit einfachen Kommandos, das heißt ohne Parameter, komme ich nicht sehr weit. Aber wenn Sie sich jetzt an VI denken oder an Emacs, gibt es einige Befehle, die einfach sind. Okay. Komplexere Befehle. Sieht jetzt aus, als wenn Kromka da aus einer Kleinigkeit eine große Story macht. Ja, aber Sie müssen sich überlegen, es gibt viele, viele Möglichkeiten, diese komplexeren Befehle zu strukturieren. Sie müssen sich für eine Option entscheiden und nicht das eine Kommando so machen, das andere Kommando so, sondern einheitlich. Und die eine Möglichkeit ist, mit sogenannten Argumenten zu arbeiten. Da wäre es dann der Befehl Copy und dann die Reihenfolge wäre immer Source Destination. Okay, auf jeden Fall immer dann, wenn ich, ups, das müssen wir aber schnell machen, warum ist denn das so? Der hatte vorhin doch noch 4 Stunden. Ich glaube, ich weiß es. Ich muss schnell machen jetzt. Hier, der nimmt mir den ganzen Saft weg. Okay. Okay. Andere Möglichkeiten eben nicht ist, mit Keyword-Labels zu arbeiten, also from gleich immer zu schreiben. Oben ist es ja gewissermaßen ein Positionsparameter, wo Sie nur den Source-Namen angeben und Destination-Namen angeben. Und Sie können auch mit Keyword-Parametern arbeiten, wenn Sie wollen. Also from gleich und schreiben da die Source-Namen hin, Destination. Dritte Möglichkeit ist, mit Optionen zu arbeiten. Und Unix hat das also fein gemischt, all diese Möglichkeiten. Sie haben einiges da. Ich würde Ihnen empfehlen, machen Sie es einfach. Suchen Sie sich eine dieser Möglichkeiten aus und dabei bleiben Sie und so soll es sein. Absolut am besten können Sie da gar nichts sagen. Wenn es wirklich komplizierter wird, kommen Sie sehr, sehr schnell direkt zu einer Sprache, aber das gibt es auch. Und das wird dann ein Kommandobaum. Das wollen wir im Detail gar nicht besprechen, aber würden Sie sehr, sehr schnell rausfinden, wer auch wie dieselben Regeln wie bei Menüs. Zu den Menüs wollen wir nochmal kommen, aus einem Grund, weil wir einfach überlegen wollen, wie wählen wir denn bestimmte Begrifflichkeiten aus bei Menüpunkten. Als erstes ist es, Kongruenz hat eine ganz klare Bedeutung. Also kongruente Begriffspaare, bezieht sich immer auf Begriffspaare, wären zum Beispiel Open und Close. Und nicht Open und Shutdown oder so etwas. Ich weiß, Sie werden leichter hinkommen, aber wirklich Sachen, die im normalen Sprachgebrauch typischerweise zusammen benutzt werden. Okay? Gut, wir wollen noch weitere Sachen betrachten, die vorteilhaft sind. Und dazu gibt es natürlich umfangreiche Untersuchungen. Die meisten stammen aus Anfang der 80er Jahre. Und hier sehen Sie zwei Eigenschaften miteinander verglichen, nämlich hierarchische, im Gegensatz zu nicht hierarchischen Menüs oder Menü-Item. Bei den hierarchischen ist es schlicht und einfach, die Regel ist, Befehl sagen, also Move oder Change, dann das Objekt sagen, entweder den ganzen Robot oder nur den Arm oder nur was auch immer, mehr haben wir hier gar nicht. Und dann eben die Richtung, hoch oder runter, rechts oder links und so weiter. Und so setzen sich dann die Befehle zusammen und das sind ja hierarchische Befehle. Sie geben immer an, was soll gemacht werden, die Action, dann das Objekt und dann die Richtung. Das würden wir hierarchisch nennen. Nicht hierarchisch wäre, das zu übersetzen in ein Wort, in einen Begriff. Okay? Also anstelle von Move Robot Forward kann man natürlich auch einen Begriff sagen, Advance. Und dann sagt man eben für den Move Arm Forward eben nicht Advance, sondern Push. Okay? Also, und benutzt ganz andere Begriffe. Dasselbe kann man für die Nicht-Kongruenten machen. Und hier sieht man eben immer wirklich so Begriffspaare. Right und Left, Advance, Retreat, Straighten or Bend, Push or Pull. Also diese Art von Begriffspaare, die zusammengehören und die wir kongruent nennen. Rechts haben wir es dann nicht, da sagt er Go und das dazugehörige Wort ist Back. Stimmt sprachlich nicht, aber Sie könnten in die Versuchung kommen, so ihre Sprache zu konstruieren. Was sind die Qualitätsmerkmale? Sind, wie viele Fehler werden gemacht? Und zwar haben wir es hier noch unterschieden, echte Bedienfehler, also ich gebe meinetwegen irgendwelchen Testgruppen diese Befehle und lasse die damit, trainiere die Leute ein bisschen, ja, und lasse die damit arbeiten. Und da kann man natürlich fragen, welche Fehler machen sie oder wie viele Fehler machen sie bei der Benutzung. Man kann auch fragen, wo haben sie bestimmte Begriffe einfach vergessen, Omissions eben gemacht. Also, und das Ergebnis ist das, was ich Ihnen jetzt zeige. Sehen Sie, und das könnte ich gar nicht. Und das soll man kurz diskutieren. Halt, hier habe ich es nicht schön gemacht, das ist blöd. Bei den Fehlern ist der hierarchische, nicht kongruente Teil der am schlechtesten. Da haben wir 4,25 Fehler, während der hierarchische kongruente Teil, also wo es immer nachvollziehbar ist, wenn ich sage rechts, sage ich auch links, okay, hat dagegen nur 0,5 Fehler. Interessant ist, der nicht kongruente, nicht hierarchische Teil ist eigentlich noch recht gut, 1,63 Fehler. Okay, gut. Auch recht gut schneidet der hierarchische, kongruente Teil ab bei den Omissions, bei den fehlenden Angaben. Passiert ziemlich wenig. Ja? Okay. Und die Testscores, kann ich nicht genau sagen, was Sie da gemessen haben, aber das nehmen wir mal als Leitlinie für unsere Empfehlungen. Wenn ich es so hierarchisch und kongruent strukturiere, bin ich auf der sicheren Seite. Okay? Also einen Moment haben wir noch. Sorry. Es sei denn, irgendjemand hat irgendwie ein Netz, na, aber wahrscheinlich nicht. Spielen wir nicht mit rum. Sie müssen sich klar machen, dass durch die Wahl ihrer Begrifflichkeiten Fehler induziert werden können oder Fehler vermieden werden können. Man hat das gemessen, zum Beispiel auch bei ganz typischen Unix-Befehlen werden beständig Fehler gemacht. Allein bei dem Move-Kommando 18%, das muss man sich überlegen, jedes fünfte Kommando, das Move-Kommando, ist irgendwie fehlerhaft falsch. Verrückt, ja? Oder das Copy sogar 30%. Fragen Sie mich nicht, warum. Es ist einfach noch, aber es liegt an der Unix-Kommandostruktur, könnte man jetzt auch diskutieren. Unix-Kommandos haben zum Beispiel das eine Problem, man weiß nie, wie lang sie sein müssen. Es sind Abkürzungen, CP oder MV, aber es können auch 5 Zeichen sein. Ja. Schlecht. Also die Kommandosprachen-Designer von Unix haben schlechte Arbeit gemacht. Vollkommen klar, das hätte man wunderbar anders machen können. Das Tolle ist, dass Microsoft das nachgebaut hat jetzt. Aber das kommt aus der Gewohnheit eben heraus. Okay, kriegen Sie auch nicht mehr raus. Okay, in jedem Fall, wenn Sie in so einer Linie sind, denken Sie an Leute, die das erweitern müssen. Schreiben Sie also einen Guideline, wie man es erweitern könnte. Und hier noch ein paar Studien, die gehe ich jetzt nicht durch, weil das würde jetzt zu lange dauern und der Strom geht mir leider weg. Ich meine, was sage ich hier? Klarheit beim Ausdruck geht vor Geschwindigkeit, also vor dem Kürzeren zum Beispiel. Sie können immer mit Optionen arbeiten, mit den Schrägstrichen und so weiter. Es ist aber leider nicht so klar, als wenn Sie immer from to und dann gegebenenfalls noch irgendwelche Optionen angeben. Und das ist das Verrückte beim Unix-Befehlssatz, also mkdir, ja, es sind eben 5 Zeichen. auch wenn das nicht so häufig benutzt wäre, könnte jetzt jemand sagen, dann könnte es ja ruhig ein bisschen mehr sein. Sie müssen überlegen, aber jeder muss sich das überlegen am Anfang. Wie heißt das Kommando? Und woran soll er sich orientieren? Es gibt natürlich nicht einen festen Algorithmus, aber wir können ein paar Hinweise geben, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ganz allgemein nochmal bezüglich der Begrifflichkeiten. Spezifische Begriffe sind vorteilhaft gegen allgemein übliche Begriffe. Also so Begriffe aus der Alltagssprache sind in der Regel nicht gut, weil die verwechselt man zu leicht untereinander. Also selten und unterscheidend, hier sind noch ein paar Begriffe bei. Bitte schauen Sie sich das an. Mein Strom geht weg, ich kann da nichts dran machen. Über Abkürzungen möchte ich gerade noch mit Ihnen sprechen. Alle Abkürzungen sollten dieselbe Länge haben. Zum Beispiel 3 Zeichen. Okay? Okay. Mal gucken, ob ich ihn noch mal einmal für mich zumindest ans Leben kriege. Tut mir wirklich leid. Also, es kann nur dadurch kommen, dass ich das Ding anschließe. Der nimmt so viel Strom raus und macht meinen Akku zunichte. Benutze ich doch wieder den anderen. Also er lebt noch, aber okay. Einfaches Abschneiden nach dem ersten, zweiten, dritten Buchstaben. Also nach dem, Sie können natürlich auch eine Kommandosprache mit einem Buchstaben machen. Ja? Aber Sie haben Restriktionen dann in der Wahl der Begriffe. Okay? Haben Sie 2 Begriffe, die vorne beide mit S anfangen, zum Beispiel schreiben und stehen oder was weiß ich, haben Sie schon ein Problem. Gut. Aber geht bei vielen Kommandosprachen. Und dann eben auch machen, wenn die Anzahl der Kommandos nicht so groß ist. 2 Zeichen ist auch gut. 3 Zeichen geht auch noch. Ja? Also es ist nicht zu viel. Was typischerweise, genau um den Unterschied zu machen, ist Vokale rauslassen. Vowel drop. Also ist im Englischen ganz, ganz üblich. Im Deutschen eigentlich nicht so üblich. Weil wir wahrscheinlich immer das Gefühl haben, wir schreiben dann irgendwas Tschechisches oder so. Aber funktioniert, die Leute, wenn sie ihnen die Regel geben, ich habe dann die Vokale weggelassen, erinnern sie sich auch daran. Okay? Bei der Kommandosprache. Gut. Dritte Möglichkeit ist, ersten und letzten Buchstaben des geschriebenen Wortes benutzen. Ja, weil wir ja oft Vorsilben haben und dann haben wir natürlich ein Problem mit 1, 2, 3. Okay. Also erstes und letztes wäre auch eine Regel, die zum Abkürzen funktioniert. Standardabkürzungen, was weiß ich, wie beziehungsweise und so weiter, alles das, was im Duden steht, können Sie auch benutzen. Dann, wenn die anderen Regeln, einheitliche Länge und so weiter, erfüllt sind. Und im Deutschen auch nicht üblich, im Englischen dagegen sehr üblich, sind einfach Phonics, das heißt Lautbildungen. Zum Beispiel X, oder schreiben wir es klein, XQT steht für Execute. Ja. Oder Xmas. Ja. Das sind, oder wie heißt es immer schön, auch auf Straßenschildern findet man es in den USA relativ häufig. Fällt mir jetzt gerade dieses mit dem Crossing, was war denn da? Pedestrians Crossing. Ja, schreibt man nur noch. Na, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Also Lautsprache benutzen und diese Lautsprache umsetzen. Aber wichtigste Regel, tun Sie sich selber und vor allen Dingen Ihren Usern einen Gefallen, machen Sie gleiche Länge. So, jetzt gucke ich nochmal nach. Was sagt er mir denn jetzt, wie viel Strom ich noch habe? Wo ist es? Ach komm. Na hier, ne. 4% noch. Was hatte ich Ihnen versprochen? Eine Stunde, oder? Ja. Ich riskiere es trotzdem nicht. Wenn der nachher so weit runterfährt, dass ich ihn nicht mehr starten kann und möglicherweise am Akku irgendwas ist. Okay. Ich setze an der Stelle aber nochmal auf fürs nächste Mal. Fest versprochen. Weil diese weiteren Regeln, Sie haben die Folien schon da, könnten also auch über die Weihnachtspause Ihr Übungsblatt perfekt machen. Lesen Sie gegebenenfalls da rein. Mir tut es leid, also dieses Ding werde ich nicht mehr benutzen, sondern nur noch zusammen mit einem Netzteil. Ich hoffe jetzt, dass ich keinen Farbstich mehr habe in meinen Folien. Das sieht ja aus wie Farbenpracht halt. Und sehen Sie, wie gut es war, dass ich Ihnen am Anfang schon ein schönes Weihnachtsfest gewünscht habe. Das wünsche ich Ihnen jetzt auch ganz herzlich. Und ich hoffe, dass wir uns im neuen Jahr alle gesund und munter wiedersehen. Sorry nochmal. Bis dann. Danke. Was lernen wir da draus? Es gibt kein Optimum.
Ja,
Ladegerät mitnehmen.